Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Und einfach nur, weil es vorher so stark geregnet hat, ist der Brand nicht aufs Haupthaus übergegangen. Feuerwehr hat es in der Nacht um 4 Uhr gelöscht, deuteten so an, dass das, so wie das aussieht, auf Brandstiftung, sieht nach Brandstiftung aus.
Und dann hat da die Kassiererin vor mir einen hochdeutsch sprechenden Dunkelhäutigen kassiert. Sehr vorsichtig kassiert, ihm einen schönen Tag gewünscht, mit der blanken Angst im Gesicht und in direkter Folge ihr Sterilium aus der Tasche geholt, um sich die Hände zu desinfizieren.
Ich sage, hallo hier, das ist Jörg, Marco, das ist Marco, hallo, hallo Marco, das ist Jörg. Und Jörg sagt, der Marco? Und Marco war plötzlich für sich prominent und er konnte überhaupt nicht fassen irgendwie, dass in einer Minute irgendwie zwei Leute ihn darauf hinwiesen, dass er irgendwie Teil eines Podcasts ist, von dem er nicht mal weiß, was das überhaupt ist.
Und die Farina fühlt sich gerade in Rating so wohl, weil man sich hier beim Spazierengehen grüßt. Und wir gehen spazieren und jedes Mal, wenn jemand Hi sagt, wir kennen die Leute nicht, wir werden sie nie wiedersehen, das hat keine richtige Tiefe. Aber es ist ein kleines Like und das tut gut.
Guten Abend, lieber Falk.
Schönen guten Abend, lieber Steffen.
Wie geht es dir heute?
Ich glaube, du möchtest andeuten, dass ich hier in der Unterbuchse sitze.
Du hast mir gerade verraten, dass du nichts anhast. Und ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das einordnen kann jetzt.
Ja, ich habe eine Shorts an, weil ich unterm Dach aufnehme und wir 38 Grad gerade hier haben. Ich will nicht zu laut heulen, weil ich finde, schlechtes Wetter gibt's genug. Und klar ist das jetzt sehr warm. Aber mein Gott, also. Aber es geht halt nicht mehr als die Shorts. Das tut mir leid. Gut, dass wir keinen YouTube-Channel haben. Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut. Wohl dem, der am Wasser wohnt und die Möglichkeit hat, einfach sich abkühlen zu können. Das ist wirklich, ich will nicht schon wieder anfangen und das große Loblied der Müritz hier anstimmen, aber es ist wirklich unglaublich schön.
Ich bin ein bisschen mehr neidisch als sonst noch. Aber ich würde zu Anfang, ich bin echt neugierig, tatsächlich mal ein bisschen auf die negativen Schlagzeilen der Woche eingehen wollen und würde mal fragen, wie es dir und euch geht und ob du den Hörern, die es nicht mitbekommen haben, mal kurz erzählen möchtest, was da in der letzten Woche passiert ist bei euch.
Das ist eine Sache, die ich selbst für mich noch so ein bisschen einordnen muss. Die Christina, also meine Ex-Frau, rief mich am Montag früh an und meinte irgendwie, ob die Kinder noch schlafen würden und sie wird erstmal gern mit mir sprechen. Es hätte gebrannt, es wäre das Carport abgebrannt, die Fahrräder und einfach nur, weil es vorher so stark geregnet hat, ist der Brand nicht aufs Haupthaus übergegangen. Feuerwehr hat es in der Nacht um 4 Uhr gelöscht, sie ist wach geworden, weil sie das hat knistern hören und es war in der Nacht schon, sagten die Feuerwehrleute, deuteten so an, dass das, so wie das aussieht, auf Brandstiftung, sieht nach Brandstiftung aus. Was jetzt dort in dem Gebiet nichts Ungewöhnliches ist, also ist immer mal da der Feuerteufel unterwegs seit einigen Jahren. Es ist schon mal die Turnhalle der Kinder abgebrannt in der Schule dort. Und es brennt immer mal dort irgendwie. Und das ist war natürlich für mich erstmal wahnsinnig schockierend. Zum einen, weil das Carport echt neu war. Also so kurz bevor wir uns getrennt haben, haben wir das für, 23.000 Euro oder sowas gerade neu erworben und aufbauen lassen. Und nun ist es auch so, dass das Auto nicht mehr Vollkasko versichert war. Dann war schon ein Ticken zu alt für, auch nicht Teilkasko. Das heißt also, das Auto ist weg, die Fahrräder sind weg. Und weil die liebe Christina halt gerade die Versicherung umgestellt hat, von die Gebäudeversicherung, gab es ausgerechnet in diesem kleinen Zeitkorridor gerade keinen Versicherungsschutz. Das ist natürlich alles doppelt verzweifelt. Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und Ich habe mit Christina lange drüber gesprochen und sie war sehr gefasst. Die Kinder sind auch sehr gefasst. Ich bin, glaube ich, im Moment gerade wütender auf, auf die Situation als der Rest. Brandstiftung macht ja was mit einem, ne? Das ist eine Sache, über die man nachdenkt und die einen nicht wirklich kalt lässt. Also das ist eine Sache, die uns allen hier inklusive Caro wirklich sehr zu schaffen macht. Und wir haben natürlich auch sofort irgendwie versucht, ich jetzt über Instagram irgendwie die Storys irgendwie ein Fahrrad zu besorgen, ja wenigstens, dass sie ein bisschen mobil ist und ein Auto. Mittlerweile ist das, ich habe gestern mit ihr telefoniert, mittlerweile ist das so gut, hat sie so eine Rückmeldung gekriegt, also sie hat wieder Fahrräder, sie hat auch ein Auto, einen Fahrbahnuntersatz gekriegt, ihre Brüder kommen gerade, räumen da auf. Es ist im Moment auch so, dass sie ist ja Yoga-Lehrerin oder hat so eine Yoga-Gruppen und man hat dort jetzt sogar eine Donation-Class organisiert, um wenigstens den gröbsten Schaden irgendwie wieder gut zu machen. Und sobald da das ein bisschen fortgeschritten ist und es dann auch eine Donation-Adresse gibt, dann werde ich da sicherlich auch nochmal drauf hinweisen, wenn du mir das gestattest.
Auf jeden Fall, da bitte ich drum.
Ja, das ist wirklich keine einfache Woche gewesen, aber wie sie wieder damit umgegangen ist, das fand ich natürlich auch wieder sehr erwachsen und aber trotzdem, es bedrückt mich unglaublich.
Ja, es bleibt ja dann doch irgendwie Familie, ne? Also so erlebe ich das zumindest.
Natürlich.
Und so vermute ich das bei euch, ne?
Und ja, na klar.
Alter Schwede, also ich habe es mit einer Gänsehaut mitbekommen, gelesen, gesehen. Und hab mal ein bisschen geschaut, was sie so treibt und die Stories und die Fotos, die dann so kamen, verfolgt. Und dafür liebe ich ja Social Media. Es gibt ja viel Negatives, aber dafür liebe ich es ja. Da kriegst du was mit, wenn die Leute was senden wollen. Und da wirkte sie ziemlich positiv, muss ich sagen.
Also es kam immer, dann natürlich.
Das Thema Yoga und so, Hammer. Also den Umgang damit, den ich mitbekommen habe, das ist nicht viel. Ja, ja. Das ist ein kleines Fensterchen, ne? Aber den ich mitbekommen habe, der war positiv, das hat mich gefreut. Ne? Es gibt ja Menschen, die zerbrechen an sowas.
Ja. Nee, das ist, da hilft ihr natürlich auch gerade ihr Mindset und diese ganze yogistische Denke und Ausbildung. Sie hat ja richtig eine Yoga-Trainer-Ausbildung gemacht. Ja. Es ist aber wieder verrückt, wie die Kinder das aufnehmen. Ne? Die meinten, also meine Tochter meinte, ja, das Fahrrad war eh zu klein. Und mein Sohn meinte, naja, nun, ist halt Pech. Aber dann laufe ich halt zum Training.
Es ist natürlich wirklich beruhigend und die Information hatte ich noch nicht. Die hast du in deinem Nebensatz gerade verpackt, dass es jetzt nicht so aussieht, als wenn das eine gezielte Geschichte gewesen wäre gegen sie, die Kinder oder dich. Also das ist ja das, was ehrlicherweise das Erste ist, was einem hochpoppt, wenn man was von Brandstiftung hört. Hat es da jetzt einer auf mich abgesehen? Will mir jemand wehtun, emotional oder gar körperlich? Oder ist das so ein allgemeines Ding?
Das wäre eine Sache, die natürlich irgendwie ganz, ganz schlimm wäre für mich. Natürlich kriegt man, das weißt du auch, das heißt, kriegst du auch manchmal mit, kriege ich auch aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, weil ich tue ja nun wirklich niemandem weh, manchmal Mails, wo ich mich frage, wo kommt denn diese Energie gerade her? Woher nimmt der dies? Und es war auch so, als wir unseren Podcast ins Leben gerufen haben, in dem es ja nun wirklich um positive Dinge geht und du siehst dann so die ersten vier, die so das komplett negativ bewerten mit einem Stern, da denke ich dann auch, ach Leute, ey, das ist doch armselig irgendwie auch ein bisschen. Es gibt so eine merkwürdige Energie bei manchen Leuten, aber so weit würde ich jetzt erstmal nicht gehen. Aber trotzdem, es macht einen natürlich traurig und ich bin natürlich auch, um mal so ein bisschen den Schwenk zu unserem heutigen Thema zu kriegen, immer mehr ein Stück weit belastet dadurch, wie die Sprache sich im Internet verändert und wie dieses freigeistige, wunderschöne Tool Internet irgendwie immer mehr verkommt zu so einem, ach, ich weiß nicht, also man will ja gar nicht mehr reingehen, ne? Man wird ja immer eigentlich nur noch runtergezogen und wie viele Leute mittlerweile das Wort Internet-Detox oder Social-Media-Detox in den Mund nehmen, einfach, weil es ihnen nicht gut tut, ne? Und ja, das war ja so ein bisschen die Idee, dass wir da heute mal drüber sprechen. Also das ist schon wirklich eine Sache, die ich nicht verstehe, wo dann diese ganze Wut oftmals herkommt.
Ich habe, als du mir das Thema vorgeschlagen hast, das war ja spannenderweise auch, muss man ja sagen, vor dem Brand. Also das ist ja jetzt nicht aus der Wut gewachsen, sondern das, die Idee kam vorher. Und da habe ich so angefangen, in mein kleines Notizbüchlein immer mal, wenn mir was einfiel, so einen Satz zu schreiben. Und was mir aufgefallen ist, meine erste Intention war auch, oh je, es ist so hart geworden und so. Jetzt, wo wir 2-3 Tage dran rumgebastelt haben, also indem wir einfach Zeit hatten, uns vorzubereiten, vorbereiten heißt, ich habe mein Wort mehr geschrieben, ist mir aufgefallen, dass ich aber auch einige sehr positive Dinge gefunden habe. Also ich würde mich freuen, wenn wir die beide so ein bisschen unter die Lampe stellen. Würde aber gerne noch mal kurz auf das eingehen, was du gerade zu dem Podcast gesagt hast und vielleicht auch zu deiner Person, was ich übrigens auch so abbekomme, wie du es beschrieben hast, nämlich diese, wie soll ich das nennen? Ich habe mit dem Thomas Jones und mit dem Robin Disselkamp darüber gesprochen. Sind, für die Nicht-Fotografen, das sind zwei Fotografen, über dieses dieses Haten, was tatsächlich auch jetzt gegen den Mindclass-Podcast passiert ist, über diese Gespräche, von denen man dann so um die Ecke hört, von diesen dann doch harten Negativbewertungen. Da habe ich denen mal die Frage gestellt, um in so ein Gespräch zu gehen, was mich wirklich beschäftigt hat. Warum bekommt eine Sache, die nach dem Frieden ruft, Hass zur Antwort? Also man muss sich nicht mit Steffen und Falk aufs Boot, auf die Yogamatte oder wohin auch immer setzen. Und man muss es auch nicht mögen, wenn wir so sprechen, wie wir sprechen. Es ist alles cool. Ja, es ist völlig in Ordnung, sich nicht zu mögen. Aber hier packt keiner eine Waffe aus. Weder du noch ich noch andere, die sich mit diesen Themen beschäftigen, sagen, du, der da gerade am Grill steht und jetzt benutze ich Stereotype, das ist gemein, ne? Also du, der gerade laut sagt, ich möchte nicht darüber reden, ich möchte mich nicht entwickeln und so weiter, muss das jetzt tun. Niemand sagt das, sondern es ist ja eigentlich eine ganz friedliche Geschichte. Da hast du mal so einen harten Jungen, der sagt, da ist das der Schwul-Podcast. Ich als völlig weltoffener Mensch finde das eigentlich schlimm, den Kommentar, weil schwul ist nichts Schlimmes. Aber nur lassen halt reden, das ist mir alles noch wurscht. Aber warum kommt manchmal eine Aggression auf einen ausgesendeten Frieden? Das ist was, was mich wirklich irritiert. Und das waren ganz inspirierende Gespräche. Ich kann die jetzt gar nicht wiedergeben, weil die auch so lang waren. Aber das ist was, also das lege ich dir fast, ja, ich kann es dir genauso mal hinlegen. Es ist ja so, dass wir hier, ich glaube aber auch in meinen anderen Projekten, nicht ganz so laut, aber auch in den anderen Projekten bin ich eigentlich der für Frieden spricht, für inneren Frieden spricht, für Entwicklung spricht, für sich die Hand geben spricht. Und dafür ernte ich, neben dem Applaus, der wirklich rührend manchmal ist, ich habe dir gerade noch was weitergeleitet, da kommen rührende Rückmeldungen und zwischendrin kommt immer eine Portion Hass. Ja.
Das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann mit meinem YouTube-Channel so ein bisschen gebrochen habe, wo ich dann gesagt habe, ey, ganz ehrlich, du, ich nehme hier jede Woche echt so auf und nehme mir Zeit und das ist ja nichts, wofür einer Geld bezahlt, das ist eine Sache, wo ich mal ein bisschen aussende, auch immer mal ein bisschen Hilfestellung gebe oder so und also, naja. Ich glaube aber, wir sollten jetzt auch aufpassen, dass wir nicht in die Gefahr laufen, da jetzt zu viel Energie auf die 6-7 wilden Negativen drauf zu starren, sondern mal wirklich darüber sprechen, was der Medienkonsum mit uns macht. Und mit Medienkonsum meine ich natürlich im Moment gerade der Social-Media-Konsum. Ne? Den gab es früher nicht. Du bist alt genug wie ich. Wir kennen noch Zeiten vor Social Media. Und geht es dir nicht in dir drin manchmal auch so, dass du sagst, eigentlich war ich früher gefühlt, als ich nicht damit konfrontiert wurde, als ich nicht im Social Media unterwegs war, habe ich mehr auf Sehen gestarrt und mehr mit Leuten gesprochen und das tat mir irgendwie, tat mir das ein Stück weit besser, als da jede Minute irgendwie reinzugucken und sich die Kommentare der Leute irgendwie durchzulesen.
Nee, das muss ich tatsächlich so ein bisschen relativ, ich weiß genau, wo du hin willst und weiß auch um den Effekt, den du da beschreibst, kann dir aber sagen, dass ich für mich echt meinen Frieden damit gefunden habe. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die immer wieder hart gestresst sind. Also wenn ich darüber stolpere, dann ist es mein eigener Stress, Dinge beantworten zu wollen. Ne, wenn dann so Rückmeldungen reinkommen, wir haben gerade ein Foto bekommen, oh Steffen, war es Warnemünde? Ich habe gar nicht nachgefragt. Wenn so ein Hörer dann ein Foto macht und dir zeigt, wo er es gerade hört und bedankt sich mit einem Satz oder zwei, die dir wirklich eine Gänsehaut machen, ne, dann möchte ich dem auch antworten. Mhm. Und wenn es dann in der Woche, in der der Hund in die Tierklinik musste, während das Auto ausgefallen ist, die Mutter krank ist und weiß der Teufel, was nicht alles gewesen ist, dann da mal so 20 Nachrichten liegen oder 10 oder was auch immer, die ich dann beantworten wollte und das passt nicht, das macht mir Stress. Aber ich habe tatsächlich durch eine eigene Abgrenzung und durch die intensive Frage, was will ich jetzt wirklich von mir, so habe ich es geschafft, tatsächlich Social Media überwiegend positiv zu sehen für mein Erleben. Ich kann mit dir mitsprechen, weil ich glaube, genau zu wissen, was die Menschen auch stresst und was die negativen Einflüsse sind. Aber ich erzähle auch gerne, warum ich Social Media für eine, also für mich persönlich inzwischen für ein sehr wertvolles Tool halte, was mir hilft, zu kommunizieren, auch im wahren Leben. So, also mir tut Social Media momentan extrem gut, aber ich habe halt auch meine Filter aufgestellt. Hm. Also ich erlaube mir selbst zum Beispiel auch eine gewisse Form von hilf mir, von nicht Rezension, wie heißt das denn, von
Kuration?
Nee, von halt die Fresse, wie heißt denn das? Zensierung.
Achso, ja, Zensur.
Ich zensiere tatsächlich, also ich schmeiße raus, was mir nicht passt. Hm. Das ist wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich so ein Friedens Extremist oder so. Also wenn mir einer zu wild wird, ist er weg. So, dann, also jetzt nicht ohne jedes Wort, aber so. Bin auch nicht der, der sagt, ich muss jetzt die Kanäle, um weiter mit ihnen zu reden, in meiner Freundesliste haben, die politisch Dinge tun, die ich nicht unterstütze und die mir wehtun, dann fliegen die halt auch raus. Also ich bin da schon sehr in meiner Blase unterwegs. Das ist schon so.
Ich bin da voll bei dir. Ich mache das auch. Also meine Timeline folgt kaum irgendwelchen anderen Leuten, mit denen ich befreundet bin. Meine Timeline ist eigentlich als Newsfeed aufgebaut. Aber ich möchte mich weder mit Katzenfotos auseinandersetzen, noch mit politischen Ansichten anderer, noch mit Hass oder sowas. Nicht, dass das jetzt zwangsweise immer gleich kommt, aber mich interessiert das auch ehrlich gesagt nicht, sondern mich interessieren News, so was passiert in der Welt, also so die Leitmedien habe ich natürlich alle abonniert, so ein paar Rumors-Seiten, auch ein bisschen Kameratechnik und so. Das schon, da kriege ich auch immer was durch. Was ich natürlich lese, sind dann die Kommentare manchmal, ne, unter den Artikeln. Aber auch da habe ich jetzt aufgehört, weil ich merke, dass mir das dass mir das auch nicht gut tut, ne? Und das ist so eine Sache, die mich zum Beispiel ein bisschen an diesem Aspekt so ärgert, ist es, wenn ich nehme jetzt mal irgendein Spiegelartikel erscheint über ein bestimmtes Thema, man guckt, wie viele Kommentare sind oder man sieht automatisch, wie viele Likes gibt es dafür, ne, oder wie viele wütende Köpfe oder sowas und man sieht ja dann doch immer vielleicht den ersten Kommentar oder sowas. Es gibt dir irgendwie auch wieder so eine Gefühlsantwort vor, ne? Also du wirst schon mal so ein bisschen getriggert, Richtung du das jetzt vielleicht. Also ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, emotional sehr gefestigt, aber es gibt eine Menge Leute, die die das vielleicht nicht so sind. Ne?
Ja, genau, deswegen meinte ich auch gerade den Schmerz der anderen verstehen zu können, deswegen habe ich das extra so gesagt. Aber klar, wenn du jetzt Tagesschau ist live siehst bei Facebook und möchtest halt gucken, dann siehst du ja auch, worum es geht und dann ist es dann doch irgendwie interessant, dann klickst du da drauf, dann ist es halt ultra schlimm, diesen Chat darunter angezeigt zu bekommen. Weil in welche politische Richtung du auch denkst, irgendein extremer Arsch ist an Nummer 5, an Nummer 10, an Nummer 15 und an Nummer 20 und dann hast du auch schon schlechte Laune. Also zumindest geht es mir so. Das sind so diese Effekte. Und wenn man sich nicht intensiv damit auseinandergesetzt hat, und ich meine wirklich bewusst und intensiv, dann glaube ich, kann man sich dem auch wenig verwehren irgendwie. Und dann bekommt man so eine Stimmungsmache auch schnell mit. Ne? Da können 20 Leute was Schönes schreiben oder Mitgefühl haben oder was auch immer da gerade passiert ist. Die zwei, die halt scheiße schreien, sind halt die auffallen. Ne? Das ist ja immer so mit dem, was laut ist. Das ist schon so.
Ne? Dazu kommt natürlich, dass eigentlich 99% aller Schlagzeilen aller Nachrichten, die du im Newsfeed kriegst, eigentlich negativ sind. Mhm. Ne? Also es gibt einfach mal ein paar ganz normale Fakten, wie heute Annegret Kramp-Karrenbauer wird als Verteidigungsministerin vereidigt. So, das ist ja jetzt eine relativ neutrale Schlagzeile, aber so wird es ja nicht mehr formuliert, weil das ja, es schafft ja keine Aufmerksamkeit. Ne? Es wird dann anders formuliert, warum es falsch ist, dass Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin wird. So wird es ja dann formuliert. Ne? Und das ist so eine Sache, die ich, wo ich glaube, dass es, das ist so, das klingt jetzt wie der alte weiße Mann, wo wir früher eine besonnenere Zeit hatten, wo die zumindest die Öffentlich-Rechtlichen nicht permanent irgendwie es war kein Clickbaiting, ne, das gab's nicht. Also du hast ja heute, es gibt immer einen ganz, ganz wichtigen Satz sozusagen auch in der Zeitungsredaktion, Angst schafft Aufmerksamkeit. Ne? Also sobald du den Leuten Angst machst, kriegst du die Aufmerksamkeit. Wenn du normale Dinge postest, ohne sie emotional schon vorzubelasten, dann klickt da kein Mensch drauf. Ne? Also es wird ja irgendwie dann kriegst du so ein Bild reingespült von, was weiß ich, von einem Strand oder so. Dieses Bild zeigt, warum die Erde vor einem Massensterben steht oder sowas. Ne? Also es wird ja eigentlich immer so mega hysterisch formuliert und dann kommen natürlich auch so, klar, also ne, die ersten Verängstigten und aber du kannst eigentlich mittlerweile, wenn du da viel auch die Kommentare liest, eigentlich auch schon den Kommentarverlauf vorhersehen. Ne? Also das ist ja auch oftmals nichts Neues.
Du musst, wobei das sind ja jetzt nicht unbedingt Social Media, das ist ja, die sind auf Social Media unterwegs, aber das sind ja mehr so die Nachrichtenmedien. Auf meinem Handy, ich habe so ein Trump gehasstes Huawei. Mhm. Wenn ich nach rechts wische, habe ich so ein Newsfeed. Da habe ich irgendwann, als wir uns auf den Weg gemacht haben, habe ich da mal Kreuzfahrt eingegeben. Du kannst halt verschiedenste Interessensgebiete einsetzen. Du glaubst mal nicht, dass ich die neuen Fahrgebiete von Whatever Cruises irgendwann mal angezeigt bekomme oder so, ne? Oder was auch immer, ich höre nur, wer wann wo vom Schiff gesprungen ist, welcher Mitarbeiter wo unterbezahlt war und das, was auch immer. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich.
Also mein Beispiel, Entschuldigung.
Nee, mach mal ein Beispiel, aber kann ich gleich noch sagen.
mir ist es aufgefallen, also das erste Mal wirklich aufgefallen, ist schon eine ganze Weile her, 2014, kannst du dich erinnern, da gab es diese Ebola-Epidemie in Afrika. Kannst du dich erinnern?
Ja. Kann ich mich sehr gut erinnern, weil ich in der Fortbildung gesessen habe, wo der leitende Notarzt von Düsseldorf 2 Monate im Gebiet war und dann gerade wiederkam und wir die Fortbildung eigentlich nicht genießen. Also wir haben nicht das genossen an Informationen, was wir hätten bekommen sollen, sondern wir wussten nachher, was mit Ebola ist und wie es da unten zu sich geht.
Genau, ja. Also ich kann mich an meine Timeline erinnern, ich kann mich aber auch erinnern an die Tagesschau, ich kann mich erinnern an daran, dass es damals auf Fox News, glaube ich, in Amerika, der erste Ebola-Kranke, der irgendwie gelandet ist mit dem Flugzeug, da sind Hubschrauber über dem Krankenwagen geflogen, wie der vom Flugzeug abgeholt wurde. Ne? Und es gab auch hier in, glaube ich, in der Tagesschau den großen Aufmacher, da ist auch die erste Meldung der Tagesschau, wie der erste Ebola Kranke sozusagen in Fuhlsbüttel angekommen ist und also dieses Thema war unfassbar präsent. Es gab dann natürlich die üblichen Maischberger und Anne Will und wie sie alle heißen, wo dann die Experten im Kreis sitzen und ob die Erde jetzt bald ausgelöscht wird und sowas. Es war wirklich, dass wir alle irgendwie, als das Gefühl vermittelt wurden, wir sterben bald alle aus. Und wenn du jetzt gerade sagst, du hast damals da gesessen, weißt du denn, wie viel Ebola-Tote es in diesem Jahr 2014 gab?
Ah, Zahlen habe ich nicht, nee. Keine
Hast du nicht? Ich habe das nämlich mal recherchiert, beziehungsweise kriegt man relativ schnell raus, weil die Ebola-Toten natürlich damals durch diese auch Hysterie ziemlich genau gezählt wurden. Es waren etwa 8000 Ebola-Tote. Das ist schlimm für jeden Ebola-Toten, aber weißt du, wie viel Malaria-Tote es im Jahr gibt? Im Jahr 2014?
Ein Vielfaches.
1,2 Millionen. 1,2 Millionen Malaria-Tote. Und für Malaria, obwohl es gibt es einen Impfstoff, obwohl es 1,2
Prophylaxe,
so ähnlich. Obwohl es einen Impfstoff gibt, gibt es 1,2 Millionen Tote. Und wenn wir nochmal weiter reden, in Afrika jedes Jahr sterben 2,9 Millionen Kinder an Unterernährung. Das, warum ist das kein Aufmacher? Ja, ja. Das sollte uns viel mehr Angst machen. Ne?
Ich finde es halt schlimm, genau, wie wir, aber jetzt muss ich sortieren und aufpassen, dass jetzt hier jeder mitkommt. Ich habe das damals ja hautnah mitbekommen und dieser Arzt ist auch viel durch die Medien getragen worden. Toller Typ, hat damit was bewegen wollen, beste Absichten dahinter. Entsprechende Medien, insbesondere in Rot gezeichnet, und das meine ich nicht politisch, haben dann daraus natürlich einen Riesenreißer gemacht, was dazu geführt hat, dass ich einmal wieder an meinem geliebten Flughafen war. Ich gehe da Zeitschriften kaufen, Kaffee trinken. Ich fahre 10 Minuten zum Flughafen und es ist ein wundervoller, globalisierter Ort. Es ist toll da. Und dann hat da die Kassiererin vor mir einen hochdeutsch sprechenden, dunkelhäutigen kassiert, sehr vorsichtig kassiert, ihm einen schönen Tag gewünscht, mit der blanken Angst im Gesicht. Ich hatte ihn vorher reden hören, das hatte sie nicht, muss man fairerweise sagen, aber das tut nichts zur Sache, wie ich finde. Und in direkter Folge ihr Sterilium aus der Tasche geholt, um sich die Hände zu desinfizieren. Das hat er nicht mitbekommen. So, also deswegen ist es kein zu lauter Pranger, aber was die Frau für einen Stress hatte, weil sie einfach den Informationen in den Medien gefolgt ist. Ne? Mhm. Klar ist es so, dass eine Grundmedieninformation immer noch gut und vernünftig ist, wobei man dann halt schauen sollte, wo man in den Medien hinschaut. Ne? Ich bin gegen Aussagen wie Lügenpresse und so, weil das ist noch gefährlicher. Mhm. Aber ich stelle fest, jetzt auch sowohl im Bereich des Gesundheitswesens als auch jetzt, wo ich ja Reklamationsbetreuung mache an 3 Tagen die Woche, ich stelle fest, dass eine gewisse Generation über uns vor dir steht mit tiefster Überzeugung und zu dir sagt, das haben sie gestern im Fernsehen gesagt. Mhm. Und das ist ein Satz, der ist Gesetz, wie es in der Bibel oder im Grundgesetz steht. Und da gibt es auch nichts mehr zu diskutieren. Und wenn du dann versuchst, darauf einzugehen oder zu argumentieren, dann sagen sie, Entschuldigung, haben sie mir nicht zugehört? Das haben sie gestern im Fernsehen gesagt. Und das ist was natürlich hart genutzt wird. Sowohl zum Thema Clickbaiting, Verkaufen von Schlagzeilen, damit verbunden Verkauf von Werbung. Aber halt auch von, und dann sind wir wieder bei Social Media, von zweifelhaften Quellen, von extremistischen Quellen, von politischen Quellen, die sowas halt nutzen, ne? Dass die Leute die Medien, dazu gehört auch ein Podcast übrigens, also alles Mögliche, was sich anhört oder ausschaut, wie Fernsehen, Radio, Zeitung, einfach mal als Gesetz annehmen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung.
Es ist so, Angst schafft Aufmerksamkeit. Du kriegst halt wirklich, das ist halt, Klicks sind Währung. Ne? Aufmerksamkeit ist Währung. Die Werbung oder die Werbetreibenden, was die wollen, ist Aufmerksamkeit. Ne? Jeder will Aufmerksamkeit von dir. Und die Anzahl derer, die deine Aufmerksamkeit haben wollen, die wird größer. Ne? Natürlich mit jedem Werbetreibenden. Deswegen hat Influencer-Marketing so gut funktioniert, weil das natürlich wieder ein Tool war, wo Menschen, bestimmte Leute irgendwie ganz viele andere beeinflussen konnten und hatten die Aufmerksamkeit. Und das einfachste Tool, um Aufmerksamkeit zu kriegen, ist natürlich irgendwie Angst zu machen den Leuten, weil dann kriegst du sofort Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich ein Ding, das hat die Bild-Zeitung schon seit Jahrzehnten drauf. Ne? Was ich halt erschreckend mittlerweile finde, ist, dass das einfach so, selbst von der FAZ oder von der Süddeutschen, einfach wird die Bild-Zeitung als Quelle genommen, wo ich denke, Alter, was seid ihr denn, was ist denn, wie könnt ihr die FAZ, die Bild-Zeitung bitte als Quelle nehmen? Also das ist so, hat der Wallraff in den 70er Jahren schon rausgekriegt, dass 80% der Dinge, die die schreiben, irgendwie auch ausgedacht oder zumindest so formuliert oder so komisch formuliert sind, wenn sie nicht ganz ausgedacht sind, dass sie mit der Wahrheit nur noch im Ansatz irgendwas zu tun haben.
Du brauchst halt meiner Meinung nach einen ganz gesunden Mischmedienkonsum. Das geht nicht anders. Mhm. Und wenn du auf Papier das machen möchtest, wird es teuer. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Da habe ich tatsächlich ein Abo gehabt vom Freitag und der Taz. Die stehen ja ganz weit links durch alle möglichen Zeitungen, die man sich vorstellen kann, bis so an die konservativ-rechte Kante. Das war eine Arbeit. Weil du also auf Papier ist es halt echt fast nicht machbar und teuer. Aber wenn du das auch in deinem Social-Media-Kanälen, also wo du gerade sagst, du hast auch Informationsquellen, die du abonniert hast, wer jetzt uns zuhört und schaut mal in seine Abo-Liste und hat dann nur eine Seite der Medaille, links, nur rechts, whatever, nur konservativ oder nur sehr liberal, der sollte mal eine andere dazu nehmen. Und die dann aber auch so, dass sie als erstes angezeigt werden, damit du halt diese schöne Mischung mal mitbekommst. Und dann hast du eigentlich ganz gute Chancen, dir deine Meinung zu bilden, oder besser, was heißt dir deine Meinung zu bilden, dir eine Meinung zu bilden von dem, was du glaubst, was da passiert ist. So, das ist traurig. Es gibt keine Quelle vermutlich, die es 1:1 erzählt, außer es ist ein guter Freund von dir dabei gewesen. Und selbst dann ist es gefärbt wahrscheinlich. Muss es selber sehen wahrscheinlich. Aber es ist, du musst Energie aufwenden und dich einfach nicht nur bedienen lassen um die Medienwelt, also um diese Zeitungs- und Nachrichtenwelt wirklich authentisch wahrzunehmen. So.
Na klar, aber was ich, mir geht es ja gar nicht darum, dass das ist irgendwie gefärbte, das ist mir auch klar, dass ich nicht nur die FAZ oder die Süddeutsche oder den Spiegel, sondern dass ich auch irgendwie, also dass ich quer durch alle, wie auch immer, gefärbten Medien irgendwie mir ein Bild hole. Das mache ich sowieso. Was ich nur nicht mag, das ist diese unfassbare Hysterie. Also im Moment gerade haben wir natürlich die Klimadebatte, das ist, naja, da kannst du dir auch, egal wie du es formulierst, kannst du dich auch nur in die Nesseln setzen. Weil wenn ich jetzt sagen würde, es ist eine Klimahysterie oder die Debatte, dann kommen natürlich auch gleich wieder irgendwie 20 Leute um die Ecke, werfen hysterisch die Arme nach oben und sagen, du Klimaleugner. Was natürlich jetzt nicht, also ich leugne das ja nicht im Himmels Willen. Ich sage nur, das ist im Moment gerade so eine Hysterie. Es ist der härteste Sommer, der heißeste Sommer, den wir je hatten. Ich kann mich aber erinnern, dass es schon mal Sommer gab, wo wir auch schon mal 38 Grad hatten. So ist es nicht. Was ich aber meine, ist auch, hätten wir damals zum Beispiel diese ganzen Ebola-News niemals gehabt, wüssten wir gar nicht, dass es den gegeben hätte, weil es hat niemanden von uns ja irgendwie persönlich tangiert. Und das Gleiche sehe ich, habe ich damals auch mit der Griechenland-Krise so für mich gesehen. Ich habe damals auch, war ich wie jedes Jahr natürlich länger in Vietnam und kurz bevor ich rübergeflogen bin, war diese Griechenland-Krise so, hatte so ein bisschen ihren Zenit. Auch da, jede Talkshow war voll mit Europa steht vom Finanzkollaps. Wenn Griechenland fällt, fallen die anderen auch. Und es war eine Sondersendung nach der anderen. Und Tsipras gegen Schäuble. Und es war wirklich so, du hast gedacht, um Himmels Willen, ob das noch alles gut geht. Und ich bin dann nach Vietnam und spielte das Thema überhaupt gar keine Rolle. Also niemand, die wenigsten, mit denen ich dort gesprochen hatte, kannten das Wort Griechenland. Und als ich dann versucht habe, denen da in Ho Chi Minh City war ich damals, ich kann mich genau erinnern, zu erklären, wie es überhaupt dazu kam und so, da haben die nur mit den Schultern gezuckt und meinen, was hast du jetzt damit zu tun? Und ich dachte, ja, eigentlich gar nichts. Also, und wenn du jetzt mal heute überlegst, wie wenig Griechenland dich und mich oder viele andere, eigentlich den normalen Bürger je tangiert hat. Ne? Also uns ist ja kein Euro verloren gegangen jetzt im Moment. Wir haben ja nicht irgendwie, es ist ja nichts passiert letztlich. Ne? Also
ja,
das sicher stimmt. Hinter den Kulissen ist viel passiert. Aber hätten wir nicht gewusst, dass die hinter den Türen die ganze Zeit diskutieren über, wie geht's weiter und so, dann würde es uns ja im Grunde, würdest du jetzt auch oben in deiner Kammer sitzen und schwitzen und ich würde jetzt hier genauso aus Wasser gucken. Es hätte uns ja jetzt irgendwie am Ende überhaupt nicht, es hat uns überhaupt nichts gebracht, darüber jetzt das alles zu wissen und darüber zu diskutieren.
Ich finde schon, dass das Wissen gut ist, aber eben diese Hysterie nicht. Das hat aber auch wieder eine Frage, das ist wieder eine Frage der inneren Einstellung, ne? Dass, weißt du, so ein Pausenraum, ob das jetzt ein Krankenhaus oder eine Rettungswache oder jetzt ein Elektronikfachmarkt, das ist völlig egal. So ein Pausenraum, da passieren ja manchmal Dinge. Also ich habe ganz oft die Kopfhörer drin und höre irgendwas und ich höre nicht mal mehr einen Podcast, weil da zu viele Gesprächspausen gemacht werden, sondern höre dann halt Musik oder so, wenn ich mich da mal hinsetze. Weil genau da ja diese Hysterien entstehen. Die Leute haben nichts zu erzählen und erzählen sich dann irgendwie, wie schlimm das alles geworden ist und so weiter und so fort. Und das ist das eigentliche Problem. Das Wissen um diese Dinge finde ich gut und wichtig. Ist aber dummerweise auch eine mittelmäßig intellektuelle Geschichte, weil wenn du damit eben nicht mit Intellekt rangehst, dann wird es eben wieder zu einer Hysterie. Ne? Also das Wissen finde ich wichtig. Ich kenne Menschen, die hören keine Nachrichten mehr, also gar keine mehr. Das finde ich auch verkehrt. Ich persönlich, soll jeder machen, wie er will, aber ich finde es verkehrt. Aber es ist eben so, dass die Leute nicht mehr individuell prüfen. Also ich sage ja in allen möglichen Belangen, auch wenn ich über die Jobfrage spreche, über Zufriedenheit spreche, über Burnout spreche, über solche Dinge rede, sage ich ganz oft, jetzt hört mal nicht, was ich oder andere sagen, sondern setz dich verdammt nochmal zu Hause und denk jetzt mal nur über dich nach, ganz individuell. Und das fehlt vielen. Kleines Beispiel, ich möchte gleich unbedingt nochmal auf Social Media und auf Positiv, aber das müssen wir eben zu Ende machen. Kleines Beispiel, ich komme ja nun, ich habe 99 mit dem Rettungsdienst angefangen. Das sind ja dann doch jetzt ein paar Jahre, die ich da drin war auch. Und ich höre immer wieder, oh je, diese aufkeimende Gewalt gegen Rettungskräfte. Es wird ja immer schlimmer. Wenn ich den Satz schon höre, gehe ich aus dem Raum raus. Ja, egal, wo das passiert. Wenn einer sagt, es wird immer schlimmer, bin ich raus. Muss ich gehen. Das endet auch nicht vor Familie. Und die Notaufnahmen. Und sie melden sich nur noch für nicht so schlimme Dinge. Das ist das, was mich ärgert, weil sie nicht individuell prüfen, was sie dazu denken, sondern den Medien nachlabern. Und das passiert sogar den Kollegen, die darüber sprechen. Also ich habe mit Leuten darüber diskutiert, mit denen ich 2000 auf dem Rettungswagen gesessen habe. Ich habe 2001 nach dem 11. September in Düsseldorf die ekelhaftesten Einsätze gefahren, unter anderem so Trittbrettfahrergeschichten und so, wo wir wirklich dachten, wir fahren gerade zu einer großen Katastrophe. Und wir haben Flaschen an den Kopf bekommen. Ich habe mehrfach eine dicke Beule gehabt. Ich wurde mal, als Geisel genommen. Also ich wurde mal eine Viertelstunde in der Wohnung festgehalten mit einer Waffe, weil man meine Spritzen haben wollte, weil man seiner Sucht nachkommen wollte und dann den Rettungswagen gerufen hatte, weil man wusste, dass da Spritzen drauf sind, man hatte keine eigenen mehr. Ich bin in Polizeieinsätze geraten. Wir hatten einen Banküberfall mit einem Bauch und einem Kopfschuss, wo dann die Täter noch da waren. Es gab in diesem Job, ich hieß nicht umsonst Chaosfresser, ich habe ziemlich viel Mist abbekommen. Aber es war auch Alltag, dass Gewalt gegen uns ausgeübt wurde. In Grenzsituationen und Angstsituationen reagiert der Mensch halt so. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Und ob du jetzt im Rettungswagen kommst und dem sagst, hör mal auf, dich zu prügeln, oder hör mal auf, eine Bank zu überfallen. Das sagst du ja nicht, der gerätst da rein. Aber ob du jetzt mit dem Rettungswagen kommst und ein blaues Licht auf dem Dach hast oder ob du mit einem Polizeiauto kommst, interessiert in der Extremsituation erstmal niemanden. Und da ärgert mich halt, wenn ich höre, wie sie den Medien hinterher schreien, dass das ja so schlimm geworden ist. Das war früher Gewalt gegen Rettungskräfte mein absoluter Tagesalltag, den ich ja nicht nur laut verurteilt habe, was jetzt gerade passiert, sondern ich habe, weil ich mir den Job ja auch ausgesucht habe, nach Ursachen gesucht und relativ schnell verstanden, wo drin diese Ursachen liegen. Also das sind nicht alles irgendwelche Monster, die von morgens bis abends nur irgendwen umbringen wollen. Die haben selber Probleme und Angst. Und dann kommst du in der falschen Sekunde an den falschen Ort und hast auch noch was zu sagen. Und dann hast du ein Problem. Und das ist was, was ich persönlich schlimm finde. Und also, dass die Leute dann den Medien in dem Punkt hinterher hetzen. Und einen zweiten Punkt noch, entschuldige, wenn ich dich jetzt ein bisschen platt laber, ein zweiter Punkt. Die Leute kommen nur noch für Blödsinn in die Notaufnahmen und die Leute rufen nur noch für Blödsinn an. Ich bin auch schon mal im Rettungswagen mit Blaulicht quer durch Düsseldorf gefahren, weil sich jemand den kleinen Finger gebrochen oder mit einer Teetasse verbrüht hat. Beides habe ich gehabt. Dann gab es auch damals schon Kollegen, die dann gefragt haben, sind sie noch ganz bei Trost, gucken sie mal auf die Uhr, ich will schlafen. Ich habe gesagt, Angst ist total individuell und wenn derjenige jetzt gerade Angst oder Schmerzen hat, wer bin ich denn zu beurteilen, ob der gerade Angst hat? Und wenn er sich noch nie im Leben verletzt hat und dann guckt der Finger plötzlich nach links, dann ist das was für ein Rettungswagen. Und wenn ich den nur beruhige und ohne Blaulicht ins Krankenhaus fahre und ihm zeige, dass das Leben nicht so schlimm ist, wie er glaubt. Aber ich habe mir doch diesen Kackjob ausgesucht. Und wenn ich dann nach einem 24 oder in einem 24-Stunden-Dienst an Stunde 20 aus dem Bett muss, dann habe ich mir auch das ausgesucht. Und auch da wird ja gerade sehr viel geredet. Und jetzt bauen wir das gesamte Notfallsystem um für eine Situation, die immer schon so war. Und ich fürchte, jetzt werde ich vielleicht viel böse Post bekommen, dass das einfach nur eine gute Idee ist, nochmal mehr Geld zu sparen im Gesundheitssystem. Weil man jetzt wieder Dinge zusammenlegen kann, weil man hat ja diesen Aufhänger seit 1, 2, 3 Jahren in den Medien. Da würde ich mir wünschen, dass die Leute sich selber hinterfragen, was würde ich denn machen, wenn ich nachts um 3 Herzschmerzen habe? Anstatt so Urteile zu fällen, weißt du? Das ist individuell überlegen, finde ich total wichtig und fehlt mir ein bisschen.
Also ich bin jetzt auf verschiedenen Ebenen ein bisschen schockiert. Zum einen, weil ich das so noch nie gehört habe, dass es Gewalt oder so negative Energie gegenüber Rettungskräften gibt. Das ist bei mir überhaupt nicht klar. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, in welcher Filterblase du und ich natürlich dann in dem Punkt leben, also ich in meiner, du in deiner, dass du natürlich solche Informationen kriegst, ich nicht. Also ich habe das noch nicht gehört, dass das Gewalt...
Google das mal, Tagesschau, alle. Also die großen Medien auch, nicht nur meine Filterblase, das ist ein Riesenthema, immer
okay, wieder. Okay, aber ist ja verrückt, das ist, also ich das Einzige, was ich anprangere, wenn man so kann, das ist die Bezahlung von Pflegekräften. Für das diesen stimmt, Job, ja, anderen Menschen zu helfen, so wenig zu bekommen, ob das, also ich meine nicht nur Pflegekräfte, ich meine Krankenschwester, überhaupt die ganze Medizin, alles. Das ist wirklich unfassbar würdelos, weil das ist wirklich das Wichtigste, dass man kranken Menschen, alten Menschen, dass man den Menschen, die wirklich gerade, denen es nicht so gut geht, dass denen geholfen wird und dass Menschen, die das tun und sich als Leben, in ihrem Leben die Entscheidung getroffen haben, das zu tun, dass die nicht anständig bezahlt werden dafür, sondern dass die wirklich für ein Taschengeld teilweise nach Hause gehen. Das finde ich wirklich unter aller Sau. Also ich weiß von einigen, dass sie...
Lass mal ein Experiment machen kurz.
Warte mal ganz kurz den Satz. Ich weiß von einigen, dass sie in die Schweiz gehen, wo das sehr viel anders ist, ne? Wo du als Pflegekraft, als Krankenschwester auch ganz andere Bezahlung bekommst. Okay, jetzt kannst du dein Experiment.
Hast du eine Vorstellung, was man so bekommt als in meiner Situation, ich war mal 23 Jahre alt, Steuerklasse 1, auf einem kommunalen Rettungswagen, also Stadt und Feuerwehr, angestellt bei einer Hilfsorganisation, 80 Stunden die Woche Anwesenheit, anerkannt davon ein Bruchteil, weil man schläft ja zwischendurch mal. Rate mal oder schätze mal ein, was das für ein Monatsgehalt im Netto ist unterm Strich.
Das kann ich nicht. Also Netto ist sowieso schwierig, weil jeder eine andere Steuerklasse hat.
Aus dem Bauch so, was würdest du denken?
Ich würde sagen,
was würdest du dir wünschen?
Na, wünschen würde ich mir, also, dass man davon leben kann, dass man davon eine Familie ernähren kann und dass man angemessen wohnt, gut wohnt, also dass man ein Leben führen kann, was einem Spaß macht, so. Also das wünsche ich mir, ne?
Ich hatte halt 1100 Euro netto raus.
Ja, und das ist doch,
bei 80 Wochen,
also ganz ehrlich, ne? das ist unfassbar. Ja. Also das kann man, wie willst du denn mit 1100 Euro bitte in Düsseldorf eine Wohnung bezahlen und vielleicht noch eine Familie ernähren? Also wenn du Kinder hast.
Halt 30 Quadratmeter, ne? So.
das geht nicht. Und das finde ich, da, ganz ehrlich, das finde ich sowas von das, also sowas, so, solche Themen, also bei sowas, das macht mich fertig. Und ich sehe dann aber auch viele Menschen, dich inklusive, die es trotzdem machen, weil sie sich als Aufgabe gesetzt haben. Ich will mich jetzt nicht rausreden, ich kann kein Blut sehen, ehrlich, ich kipp um, ich habe zu viel Empathie, ich bin unfähig, jemanden, der irgendwie sich was gebrochen hat, umzubetten oder irgend sowas. Also ich kann, ich flenne rum, ich bin eine Muschi.
Deswegen bin ich ja nicht mehr dabei, Steffen.
Ich kann das nicht. Meine Nichte ist gerade Krankenschwester abgeschlossen und ich bewundere das, wie sehr sie da aufgeht und wie sehr sie sie unbedingt Intensivstation, genau. Sie will unbedingt in die Intensivstation, weil sie da den Menschen, das hat sie am meisten beeindruckt in ihrer Ausbildung, weil sie da irgendwie den Menschen ganz besonders helfen kann und. Egal, ich könnte es nicht. Also es ist wirklich so, es tut mir leid, aber ich möchte einfach, dass diese Menschen, die anderen Menschen so helfen und für Leben verantwortlich sind, dass die eine Bezahlung kriegen, dass die davon leben, dass mehr Menschen da rein wollen, auch in die Jobs, die für sowas geboren sind und so. Also
Man muss fairerweise kurz reinwerfen, die 1100, weil ich jetzt mit Zahlen angefangen habe, waren sicherlich ein Extrembeispiel, das ist jetzt nicht unbedingt üblich. Ich muss leider sagen, im Osten ist die Bezahlung nach wie vor schlechter als im Westen, da ist es wahrscheinlich eher üblich. Heute gehen die Jungs üblicherweise eher mit 13, 14 nach Hause, wobei das auch nicht viel Geld ist. Und ich rede nicht von den verbeamteten Feuerwehrleuten, denen geht es ganz gut. So, die müssen auch
13, 14, Auto,
deswegen geht es denen schlecht. Ja. Aber das ist trotzdem nicht viel Geld. Und die Pflege beginnt nach der Ausbildung mit einem Netto so von 14, 1500, wenn sie einen vernünftigen Tarifvertrag haben. Aber auch da gibt es viele Privathäuser, die deutlich weniger bezahlen. Das ist
vergleich das mal mit dem Hochzeitsfotografen und vergleich das auch mal mit der Verantwortung, die du für Menschenleben hast, die du eingehst. Also du gehst ja eine Verantwortung für andere Menschenleben ein, irgendwie auf eine Art. Ja? Also genau. Das kann doch nicht sein, dass so jemand irgendwie mit so wenig geht, dass das so wenig honoriert wird. Also bloß wir schweifen hier ab. Was ich glaube, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was heute anders ist, ist so ein bisschen dieses Belohnungssystem, was in Form von Likes, was unter die Artikel kommt. Weil das daran wird natürlich oder misst sich dann natürlich jede Redaktion, die ein Thema irgendwie in die sozialen Medien spült. Daran misst sich natürlich jeder Influencer, du, ich, wenn wir ein Bild posten als Fotografen. Das ist ja unser Gradmesser. Und dieses Belohnungssystem, das macht uns jetzt, die wir jetzt nicht vielleicht davon zwingend leben, in eine psychische Abhängigkeit, ne, irgendwie. Davon leben dann aber auch Bildredaktionen. Also wenn ein Thema irgendwie eine Überschrift nicht so hoch gejazzt, so hoch gepeitscht wird, dass sie ordentlich Klicks kriegt oder Interaktion, dann liegt es nicht an dem Thema, sondern an der falschen Formulierung des Themas. Weil wie oft kriegst du so Überschriften gepräsentiert, wo du denkst, oh wow, das interessiert mich jetzt. Und dann liest du und dann ist der Inhalt völlig belanglos. Ne? Also das ist manchmal Wahnsinn, wo du denkst, das ist aber eine clevere Überschrift, also klassisches Clickbaiting, ne? Eine clevere Überschrift und dann liest du und dann sind das nur vage Behauptungen und nicht eine Information, die da drin steht. Und dieses Belohnungssystem, das ist heute anders als früher. Ne? Und diese psychischen Abhängigkeiten, nicht nur psychische, sondern auch natürlich monetäre Abhängigkeiten, wenn wir jetzt über die Leitmedien sprechen, die natürlich ein Stück weit daran sich selbst auch ihren Werbekunden gegenüber gemessen werden. Ne? Mhm.
Ja, das auf jeden Fall ist das eine fette Komponente. Ich möchte gerne nochmal, zumindest im überwiegenden Teil auf das Positive, ich würde gerne tatsächlich mal die beiden Namen Facebook und Instagram, wobei es inzwischen ja eigentlich ein Name ist, aber wir nehmen das mal auseinander. Ich würde diese beiden Welten gerne mal mit dir ein bisschen besprechen. Ich weiß, dass wir jetzt schon relativ weit hinten in der Sendung sind, aber mir ist wichtig, dass wir da nochmal drüber sprechen. Und mir ist auch wichtig, dass ich dazu noch ein paar positive Dinge ablasse, weil ich finde, dass die momentan sehr schlecht wegkommen. Und damit meine ich nicht das Unternehmen, was dahinter steht, sondern das, was es mit uns machen kann, wenn wir uns da bewegen. So, jetzt sind Facebook und Instagram ja schon, ich finde, gänzlich andere Welten. Ja, also Facebook wird viel genutzt, um Verbreitung zu schaffen. Also der arabische Frühling hat sich auf Facebook gefunden, da hat eine Masse kommuniziert, die sonst nicht kommunizieren konnte. Das ist aber auch so inzwischen nachweislich, dass Extremisten aller Couleur, also gar nicht wichtig, ob wir jetzt von rechts, links, Religionsextremisten sprechen, aller Couleur die Massenvermehrung einfach nutzen, indem sie einer Masse, die erstmal nur zuhört, eine Masse suggerieren, die es nicht gibt. Durch gekaufte Likes, durch Fake-Profile, durch Formulierungen, die eine Masse darstellen und einzelnen Leuten darstellen, pass auf, wir sind so viele, die glauben, dass das und das jetzt mal Schluss sein muss. Und dann folgen die dieser Masse, die es eigentlich gar nicht gibt, dieser digitalen Masse, wo einige wenige dahinter stehen. Und es führt aber dazu, dass irgendwann eine riesige Masse einer dann doch irgendwann kleiner werdenden digitalen Masse folgen. Das sind so Sachen, die passieren bei Facebook. Das hat nicht so viele positive Züge. Ich nutze Facebook, weil unsere Facebook-Gruppe einfach unglaublich gut ist. Ansonsten hat Facebook sehr, sehr viele Dinge, die eher in diesem Bereich sich bewegen. Viel Hetze, viel politische Geschichten, viel Klugscheißerei. Du kannst in den Gruppen insbesondere, aber auch als öffentlich in der Öffentlichkeit stehender Mensch, schlecht was posten, ohne dass irgendeiner kommt, der die Welt erklärt oder dir erklärt, warum du gerade was Falsches sagst oder so. Das passiert viel bei Facebook. Das erlebe, also, und das Positive für mich ist Facebook toll, dass ich alle möglichen Menschen da irgendwie halten kann, deren Kontakt ich sonst lange nicht mehr hätte. Das ist das größte Adressbuch, wie der Name ja schon sagt. Das finde ich halt voll geil. Aber Facebook ist für mich eher negativ, während ich persönlich Instagram als sehr positiv empfinde. Kann dir gerne gleich erzählen, warum, aber ich würde gern wissen, wie du Instagram und Facebook wahrnimmst.
Bin ich voll bei dir. Also ich sehe das genauso. Wie gesagt, ich habe bei Facebook bin ich mittlerweile in keiner Gruppe mehr, beziehungsweise wenn ich noch drin bin, dann habe ich sie so deabonniert, dass ich nicht mehr merke, wenn da irgendwas drin ist, wenn irgendwas passiert. Mhm. Ich, aber aus den Gründen, die du genannt hast, ne? Also ich bin auf Facebook sehe ich auch keine privaten Accounts mehr, Leute, die irgendwas posten, in welche Richtung auch immer. Ich sehe, es ist für mich ein Newsfeed geworden, einfach. Man hat ja irgendwann diese Feeds ich weiß, dass es andere gibt, ne, Flipboard, und gibt es ganz, ganz tolle Tools. Ich hatte mir das für Jahren so aufgebaut, da als es noch Flipboard noch nicht gab. Also für mich ist das mehr oder weniger ein Newsfeed geworden, aber eben das, was ich eben gesagt habe, auch schon alleine dieses Bewertungssystem darunter, das nervt mich so ein bisschen ab. Mhm. Ich finde es sehr, sehr gut, was ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass man Tests gerade gemacht hat in ich glaube Australien war es, in einigen Ländern, wo man die Likes abgeschaltet hat bei Instagram. Und das wird mich mal interessieren, wie du das findest, weil ich glaube in der Tat, A, es tut sehr gut, wenn man das nicht mehr sieht. B, glaube ich allerdings, dass das für viele Menschen dazu führen wird, dass sie einfach nicht mehr posten, weil sie dann für sich selbst keinen Sinn mehr sehen, sozusagen. Ne? Also es ist ja schon so, dass natürlich irgendwie so, wenn ich das immer höre, ich baue mir einen Instagram-Kanal auf, dann heißt das doch, ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Will man auf dem Foto dann sicherlich, warum will man denn viele Menschen erreichen? Weil man natürlich viele Likes sammeln will, weil es sicherlich auch was mit dem eigenen Ego macht. Ne? Und ich habe ja nie bei mir irgendwie Instagram-Kanal aufgebaut. Deswegen habe ich auch so wahnsinnig wenig Follower, also im Vergleich zu anderen. Ist ja bei mir schon fast im homöopathischen Bereich.
Ah ja, komm, also hör mal auf, bei Instagram, dann siehst du mal was Homöopathisches. Lieber Steffen.
Nee, aber was. Ganz ehrlich, also das ist jetzt im Vergleich zu anderen, die da Hunderttausende, Millionen, keine Ahnung, ist das ja nicht von Belang, was du nicht da haben. Ich finde es interessant, deswegen nochmal die Frage, wie würdest du das finden, wenn man diese Likes komplett wegließe?
Ja, ich bin mir echt hart hin und her gerissen, weil es da um zwei Gruppen geht, die ich nicht weiß, wie ich sie vereinen soll. Also ich erlebe bei den Facebook-Kanälen und so, da ist es inzwischen, je nachdem, wo du guckst, auch bei den Seiten zum Beispiel, ist es nicht mehr so einfach, du kriegst nicht mehr eine riesige Zahl vor die Nase geworfen. Du musst ein bisschen gucken. Du siehst auch nicht sofort, wie viele tausend Freunde irgendwer hat und so. Das ist eigentlich ganz angenehm. Die Likes komplett wegzunehmen, finde ich schwierig. Andererseits könnte das die Kommentarfunktion wieder pushen. Also, wer relativ stumpf im Sinne einer Sucht sich dort bewegt, das sind ja leider sehr viele, muss man sagen, aber sich dort bewegt und Inhalte für andere schafft, um Likes zu bekommen, also sich selbst wenig einbringt, bei dem hat das Like einen hohen Wert, der aber eigentlich keinen realen Gegenwert hat. So, da finde ich es halt insgesamt schwierig und da fände ich das Experiment super interessant, einfach um dem, der wirklich Sucht empfindet, irgendwie zu zeigen, pass auf, geht auch anders. Die das aber, ja, wie ich das positiv beleuchte, benutzen, also die bei Instagram auf ihre Bewusstseins, also sich selbst bewusst werden quasi, also die sich quasi versuchen, so ein bisschen selbst zu finden, die sich auf sich berufen, die kleine Projekte machen, die Persönlichkeitsentwicklung und solche Dinge da leben. Damit meine ich nicht die 5000 Accounts, die einem erklären wollen, wie man besser lebt, sondern ich meine die im Privaten einfach posten, wenn sie mal gerade meditiert haben, wenn sie eine schöne Wiese gefunden haben, wenn sie ein tolles Essen hatten. Das finde ich positiv. Und wenn da die Likes weg wären, fände ich sehr schade, weil es ja nachgewiesen ist, dass diese Likes Glückshormone auswerfen. Und das tun sie, weil jemand Zuwendung bringt. Und jetzt können wir viel darüber diskutieren, was Zuwendung ist. Klar ist, einen Brief schreiben, Menschen in den Arm nehmen und so eine höhere Form der Zuwendung. Aber sich die Zeit zu nehmen, etwas zu liken oder einen Kommentar zu schreiben, ist auch eine Form von Zuwendung. Und ich kenne eine ganze Menge Projekte und eine ganze Menge Menschen bei Facebook, bei Instagram, Entschuldigung, für die ich sehr schade finden würde, wenn die Likes wegfallen würden. Also ich persönlich habe auch da wieder eine relativ gute Abgrenzung für mich. Also ich habe jetzt irgendwie bei Instagram 1300 Follower oder so, habe nie irgendwas Aktives gemacht, habe auch ständig Lücken, wo ich da nichts poste und so, also ich bin da eine ziemliche Schlampe irgendwie, aber auch das ist was, ich habe mich schon gefreut, als da plötzlich eine 1000 stand und ich habe mich schon gefreut, wenn da irgendwie dann mal was passiert ist und jetzt haben wir gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Thomas und ich haben jetzt mitten im Jahr mit der Community von den Fotologen so ein 365-Tage-Projekt begonnen und ich habe gesagt, ich werde damit gerade wieder, obwohl es erst etwas über eine Woche läuft, richtig, mir wird wieder bewusst, was in meinem Leben so passiert. Das trainiert einen fotografischen Muskel, aber das muss es gar nicht. Das kann jeder mit seinem iPhone machen. Und jeden Tag einen mir intensiven Moment in ein Foto zu fassen. Und wenn ich noch keinen hatte, dann gehe ich raus, nehme mir eine Viertelstunde für mich und suche mir ein Motiv, was etwas, was mich an dem Tag bewegt hat, vertritt. So. Das heißt, ich habe jeden Tag eine Viertelstunde entweder für mich oder für den schönen Moment oder manchmal ist es nur eine Minute, wenn ich was sehe und ich fotografiere das dann. Und ich baue mir da gerade in einem Unterkanal, gerade mit 200 Follower oder so, ein kleines Tagebuch auf. So, das ist eine Community-Geschichte, da gibt es einen Hashtag zu und die Hörer von dem Podcast, die spielen da gerade alle mit und wir können bei den anderen gucken durch den Hashtag. Und dadurch ist gerade relativ viel Kommunikation auf dem Kanal und da muss ich sagen, tut es mir gut, wenn ich einen schönen Moment erlebt habe. Ich saß, weil wir ja schon mal über Kaiserswerth gesprochen haben, dieser Tage in Kaiserswerth am Rhein, das ist ein Stadtteil von Düsseldorf, ein sehr schöner. Und da morgens um 6 mich auf so eine Rheinwiese gesetzt und ein Bild gemacht. Und habe heute gesehen, irgendwie, da sind nicht die üblichen 30, 40, sondern 88 Leute gewesen und Kommentare. Das freut mich im Kleinen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen da draußen gibt, die weniger Medienpräsenz haben als ich, die jetzt nicht ständig in irgendwelchen Podcasts Geschichten erzählen und die einfach für sich sind, die sich wirklich freuen, wenn sie wissen, dass der Moment, den sie geteilt haben, von jemandem gesehen wurde. Und das würde ja wegfallen.
Natürlich. Und ich glaube aber, dass dieser positive Aspekt, den du jetzt beschreibst, dazu führt, dass es psychologische Abhängigkeiten gibt. Also was du jetzt beschreibst, ist ja einfach ja die Ausschüttung neuroplastischer Botenstoffe. Ne? Also der Dünger in unserem Hirn, der dazu führt, dass unsere positiven Glückshormone im Körper, also die Körperchemie, schüttet dann positive Glückshormone aus, ne? Endorphine und so weiter. Und das schafft Suchtpotenzial. Das ist das, warum Kinder eigentlich, also ich habe neulich einen Bericht, ich kriege ihn leider nicht mehr gegoogelt. Ich hatte ihn nämlich in dem Zusammenhang jetzt gegoogelt, wie schlimm das für Kinder ist, dass das sind wie Drogen, als würden wir sie auf Drogen setzen. Ne? Also diese Abhängigkeit für Likes, diese Abhängigkeiten gemocht zu werden, das ist mittlerweile bei vielen so drin, das ist nicht mehr gesund einfach.
Genau, aber diese ganzen Extremitäten nicht, es ist echt zu warm heute, diese ganzen Extreme schaffen aber auch immer Gegenpole und auf die möchte ich gerade eingehen. Hm. Was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ja nicht irgendwie der Kanal oder, ja, ich habe keinen Kanal, den ich pushe. Wenn ich mir jetzt Mühe geben würde, groß zu werden, all diese Regeln einhalten würde, nur noch dann und dann posten würde und solche Sachen, dann habe ich jetzt aber dennoch meinen Kanal 365 hinten dran gehängt, der liegt da so und da sind so irgendwie 200 Leute, die zugucken. Das ist ja dann so ein Herzensprojekt und viele Menschen fangen inzwischen an, das Ding im Kleinen zu haben, Nebenaccounts zu haben und solche kleinen Herzen, also Leise Wege ist so ein Instagram-Account, schönen Gruß, ich habe nicht mal mehr eine Ahnung, wie er oder sie heißt, aber das ist so ein Account, von dem ich einfach weiß, der ist sehr introvertiert und trotzdem extrovertiert, das ist ein Account, da weißt du nicht, wer es ist und es ist sehr, wie soll ich sagen, es gibt die, die im Leisen trotzdem das Extrovertierte leben. Und ich glaube, dass wir die da ausklammern müssen. Und das werden, zumindest in meiner Beobachtung, immer mehr.
Warum ich da so vorsichtig bin, ist, weil ich beobachte bei ganz vielen immer die gleichen Phasen, in denen ich für mich ja auch mal drin gesteckt habe. Wie du weißt, ich habe irgendwann mal vor über 10 Jahren, ich habe den 10. Geburtstag verschlampt, angefangen mit meinem Stilpirat-Blog. Damals sogar mit Paddy Ludolf noch ein Podcast. Wir waren, glaube ich, die Ersten, die überhaupt einen Fotografie-Podcast hatten. Nikonians hieß der. Und ich hatte damals, das war wirklich 2009, entwickelte sich Facebook überhaupt gerade erst mal so ein bisschen. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich hatte mich dann damals auch bei Facebook und sowas. Es gab noch keine Algorithmen in dem Sinne, wie es heute gibt. Wenn du was gepostet hast, dann haben das halt all deine Follower gesehen. Und ich mein Blog, der lief so in den ersten Monaten so langsam an, wurde schnell groß. Also ich kann mich erinnern, so nach 2-3 Jahren hatte ich pro Artikel schon so 2-3.000 Leser. Und da dachte ich, wow, was ist das für eine Masse Mensch. Und dann gibt es immer, und ich sage das jetzt nicht nur, weil es bei mir so im Blogging, sondern weil ich ganz viele Kollegen habe, die mit denen ich telefoniere, die selber Dinge aufgebaut haben, ich sage jetzt keine Namen, aber die sich selbst eine Community aufgebaut haben, ob es jetzt YouTube ist, ein Blog ist oder Instagram oder Facebook, was auch immer, kann man sich mit Kelvin Hollywood schön drüber unterhalten, ne? Es gibt immer so diesen Punkt, wo deine Follower oder deine Leute, die deinen Blog lesen, wo sich dann plötzlich welche reinmischen, die irgendwie stänkern wollen oder die damit nicht auf einmal kippt es. Das konnte man zum Beispiel in der Bobcast-Gruppe sehr schön sehen auch, weiß nicht, ob du die kennst bei Facebook. Solange das eine kleine Gemeinde war, war das alles so friedfertig und schön und da war ich gerne drin, habe mitgelesen. Irgendwann, ich weiß nicht, das ist so eine kritische Masse, irgendwann ist so ein kritischer Punkt, neuralgischer Punkt, wo das kippt, wo dann aus irgendeinem Grund die Sprachlichkeit sich verändert und wo das auf einmal ein Hin- und Her-Gebäsche wird. Und das passierte bei mir dann auch, was irgendwann dazu führte, dass ich das Ding mal ganz abgebrochen habe, wie du dich erinnerst vielleicht, irgendwann 2012 oder 11 oder so, habe ich den Blog dann ganz eingestellt plötzlich, weil mir das zu viel wurde. Ich hatte dann damals irgendwie 6.000, 7.000, 8.000 Leser pro Artikel. Das steigerte sich auf, mein Rekord liegt heute bei 42.000 Lese an einem Tag auf einem Artikel und da kannst du dir vorstellen, was du da plötzlich, da kriegst du Angst und da kriegst du auch Angst bei den Kommentaren, weil du bei 42.000 natürlich nicht, also das sind Leser, nicht Kommentatoren, aber da kriegst du so viele, so schnell kannst du kannst die nicht, also die schalten sich selbst frei, das kannst du nicht per Hand machen, da sitzt du den ganzen Tag da und du kriegst so viel Energie plötzlich aus jeder Richtung, das macht was mit dir. Und das war eine Sache, das ist zu viel für einen alleine. Ich habe auch zum Beispiel damals lange mit dem, hoffe er nimmt es mir nicht übel, Martin Gommel gesprochen, der damals Querfeldein aufgebaut hat, das Ganze auf seinem Portal miterlebt hat, Querfeldein, hat sie dann abgegeben, weil es eben genau aus dem Grund, weil es ihm zu viel wurde, weil er psychisch darunter auch gelitten hat, genau, auch wenn er es vielleicht damals nicht so formuliert hat. Aber es war so, ich habe ja mit ihm gesprochen, mir ging es genauso. Ich habe damit auch aufgehört. Ich habe dann die Kommentare ausgeschaltet, weil es mir zu viel wurde, weil es wirklich, du kriegst auch viel zu viel schlechte Energie, negative Energie, die dich natürlich tangiert. Du kriegst wahnsinnig viel positiven Zeug, hunderte Kommentare, aber es bleibt natürlich irgendwie ein paar, die schlecht sind, die bleiben übrig. Und dann fängst du an irgendwie, dass du das versuchst runterzuschrauben. Und dann fängst du auch an, Dinge anders zu formulieren. Du fängst Dinge, deswegen ist dieses Libri-Blog mittlerweile auch echt viel, viel kleiner wieder. Weil ich selbst gemerkt habe, dass ich Dinge nicht mehr so formuliere, wie ich sie formulieren würde, sondern so formuliere, dass ich hinterher nicht wieder einen Shitstorm kassiere. Ne? Also das ist...
Ja.
Und das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Leuten, die mich um Rat fragen, die sich selber was aufgebaut haben, dass es immer irgendwie schön ist, solange du eine kleine Masse an Leuten hast, die du gut überschauen kannst, sobald es größer wird, macht es eigentlich keinen Spaß mehr.
So und da, genau. Und schön, danke für die Vorlage. Es ist genau das, habe ich bei anderen gesehen, in Gesprächen mitbekommen, aber dummerweise auch bei mir und in der Vorzeit jetzt mit den Fotologen erlebt. Es gab Momente, es gab E-Mails, die uns erklärt haben, wo wir wohnen und ob wir wirklich vor die Tür wollen. Wo man uns die Adresse, also unsere eigene Adresse geschrieben hat und dass man ja nächste Woche mal in der Nähe sei und so. Da ging es um irgendeinen Scheiß, wer jetzt eine Fuji, eine Canon oder eine Sony benutzt. Und daraus resultierte eine Aggression. Und ey, ich bin ja nun mal, ich bin ja, wie wir gerade schon angedeutet haben, ich bin ja aus dem ganzen helfenden Beruf raus, weil ich bin zu sensibel dafür. Da kannst du dir vorstellen, wenn dann so ein Berufsweichei wie ich, der wirklich mit allen Sinnen auch das Schlimme genießt. Also ich Das Wort ist wirklich, wirklich viel benutzt. Aber ich glaube, ich bin, also wenn einer hochsensibel ist, dann bin ich das. Und dann kommen davon auch noch Mails. Da kommen Mails, da kriege ich auch positive Tränen. Und da kommen viele von denen. Und ich habe Stress, weil ich die gar nicht alle beantworten kann. Super schön. Und dann kommen solche Mails. Das macht mich völlig fertig. Und dann hatte ich tatsächlich auch eine fette Krise damit. Ich habe mich gedacht, was machen wir denn jetzt damit? Das ist aus einer Idee gestartet. Zwei Jungs machen mal einen Podcast und erzählen mal ein bisschen Scheiß. Und dann wurde es irgendwie, dann auf einmal wurde es halt größer und größer und größer. Und dann kommen plötzlich diese Leute. Und ich weiß noch, wir haben lange überlegt, wen wir bekamen dann irgendwann ab einer gewissen Größe, kriegst du ja so Sponsorenanfragen. So. Und dann haben wir halt gesagt, naja, warum halt nicht? Ich meine, wir geben da einen Tag unserer Woche, verschenken wir. Warum lässt man sich das nicht bezahlen? Das läuft seit 2 Jahren. So. Und dann haben wir lange überlegt, und dann hatten wir oder haben aktuell auch einen Sponsor, da kann man ja drüber reden. Die Menschen bauen Internetseiten. Ich finde das nicht so aggressiv. Das sind Menschen, die bauen Internetseiten und machen einmal, zweimal im Monat Werbung in unserem Podcast, die wir auch noch selber sprechen. Also ich weiß nicht, wie oft ich dafür schon beschimpft worden bin. Von Leuten, die mir 3 Monate vorher geschrieben haben, wie schön der Podcast ist und wie gut es ihnen tut. All das hat mich zwischendurch wirklich nochmal so ein bisschen auf die Knie geworfen, wo ich gedacht habe, ey ho, ich mach das doch alles, um nicht mehr auf den Knien zu hängen. So. Mhm. Hab mich übrigens dann auch an Martin erinnert, weil ich mit ihm auch mal einen kurzen Austausch über genau dieses Thema hatte. Und hab dann aber mich zurückerinnert an die Zeit, als es mir halt echt kacke ging und als ich dann wirklich Dalai Lama rauf und runter gelesen habe und mich wirklich mit ganz viel Input zugeworfen habe zu diesen Themen, wie gehe ich mit den Dingen um. Und da habe ich gesagt, nee, also die Energie jetzt wirklich in diese Schmerzen in den Knien zu legen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich war drauf und dran, Leute anzuschreiben, wahrscheinlich warst du auch auf meiner Liste, hör mal, wie macht ihr das denn und helft mir doch mal und so, habe ich gelassen und habe halt dann gesagt, wie kann ich das Ganze denn positiv nutzen? Und dann haben wir im Podcast angefangen, nochmal diese Fotologen-Campus-Gruppe, diese Facebook-Gruppe zu pushen und zu sagen, Leute, kommt doch mal zu uns und so und haben halt gesagt, Social Media geht auch anders. Es funktioniert. Es wird eine Facebook-Gruppe geben, in der ein positiver Grundton untereinander möglich ist und in dem dieses ungefragte, das Bild ist scheiße, Gespräche oder auch so, da kommt jemand Neues mit einer Frage und ich erwarte von einer Facebook-Gruppe, dass es keine blöden Fragen gibt. Und auch die 100. Frage darf nicht kommentiert werden mit, hast du mal die Suche benutzt? Nee. Lassen Fragen, heißt ja Social Media und nicht Wikipedia, ne? Und die Leute sollen sich ja austauschen miteinander. Und wir haben diese Gruppe halt ein bisschen gepusht. Jetzt sind es, weiß ich nicht, irgendwie 800 Leute. Das ist keine 5000 Personengruppe. Aber das ist sie auch nicht, weil wir jeden Einzelnen anschauen. Wir sind ein Team von 4 Leuten, die jeden Einzelnen anschauen, der rein möchte. Jedem eine Mail schreiben oder eine Nachricht schreiben, was wir von der Gruppe erwarten. Und wenn wir was übersehen haben, wenn irgendwer extremistisch daherkommt oder jemanden aktiv beleidigt, man kann da dann einmal kurz ein Gespräch führen, wenn es nicht ganz so krass war. Und sonst kicken wir die halt auch raus. Das meinte ich gerade mit Zensur. Aber hey, das ist eine richtig geile Gruppe, weil da können Leute kommen und Fragen stellen, die du inzwischen nicht mehr im Fotoladen stellen kannst, weil du dafür ausgelacht wirst. Das Ding ist mega friedlich. Und seitdem ich sehe, dass das funktioniert, benutze ich auch Social Media positiv. Ja, entschuldige, Steffen, bitteschön.
Nee, alles gut. Natürlich, also wahrscheinlich sind es 800 Leute auch noch irgendwie so, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht mehr sagen für mich so, ob
der das Bobcast jetzt ist bei 1800 gekippt. Ich weiß, die waren größer.
Ne, es kippt genau. So bei 2000 Leuten ist mein Gefühl, kippt es immer so ein bisschen. Und bei mir war am Ende, ich sage jetzt nicht Ende, weil mein Blog gibt es ja immer noch, meine Posting-Frequenz ist nur wahnsinnig dünn geworden. Eine Phase, dann habe ich schon die Kommentare abgestellt. Ich habe meine Statistik abgestellt, dass ich nicht mehr sehe, wie viele Leute kommen da überhaupt drauf, einfach um mich selbst nicht mehr unter Druck zu setzen. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal mich mit jemanden oder als ich das erste Mal jemanden getroffen hatte, der überhaupt nicht wusste, was ein Blog ist und Facebook ist und Instagram, das wusste der gar nicht. So. Mhm. Der sagt, ich hab hier Nokia und bin da gar nicht. Und ich habe den beneidet. Und in dem Moment habe ich gedacht, siehst du, ich beneide Menschen, die sich mit dem Scheiß nicht auseinandersetzen müssen, die einfach nur ihr Ding machen und von dieser ganzen Energie gar nicht so mitkriegen. Und da möchte ich mal den kleinen Marco mal wieder bei uns in die Sendung bringen. Der ist ja nicht der kleine Marco, der Marco. Es war so süß letzte Woche. Ich möchte einmal kurz, weil der Marco nämlich auch ein Typ ist, der kein Instagram, kein Facebook hat. Und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt, der hat ein Telefon. Ich glaube, der hat sogar, musste ich ihm eine SMS schicken? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall ist der Marco komplett raus aus dem Ding. Und ihr erinnert euch, Marco hat sein Boot verkauft. Wir haben in den letzten Folgen über ihn gesprochen. Das Letzte, der Marco ist weg. Also der Marco, wir hatten noch einen schönen Abend zusammen, wo wir bei uns im Restaurant auf der Terrasse gesessen haben und Marco erzählte, das Boot ist jetzt weg. Die waren heute da, haben das geholt. Ich habe für morgen einen Transporter, da habe ich meine Angelliege reingelegt und meine drei Kartons. Und den Transporter, der war von eine Autovermietung, den hat er so jetzt für ein paar Tage. Er weiß aber noch nicht, was dann ist. Er will aber auch nicht wissen. Er sagt, irgendwas passiert immer. Er wird mal erstmal nach Fürstenberg runter. Da gibt es noch irgendwie so einen Hafen, da könnte vielleicht was kriegen. Oder er hatte auch davon geträumt, mal nach Italien. Er sagt, Boot muss erstmal nicht mehr sein. Er ist jetzt erstmal mit dem Transporter unterwegs und er fährt jetzt erstmal Richtung Berlin und dann guckt er mal. Und der Marco hat mich so dermaßen beeindruckt wieder in diesem Gespräch, wo ich dachte, ey, Alter, du hast nichts mehr, wo du wohnen kannst. Du hast jetzt einen Transporter gemietet, wo deine drei Kartons drin sind, dein Angelbett irgendwie und grinst dabei und bist so im Himmel und hast kein Facebook, kein Instagram, kein gar nichts. Und in dem Moment, wo wir darüber reden, kommt die Annette, die Geschäftspartnerin von Caro, vorbei und meinte, sag mal Marco, weißt du eigentlich, dass du jedes Mal Teil des Podcasts von Steffen bist, dass du jedes Mal da drin vorkommst? Und der, was bin ich? Und sie, na, du bist immer im Podcast. Was ist ein Podcast? Und ich sage, naja, das ist so eine Sendung, die nehme ich mit einem Kollegen auf, immer einmal in der Woche. Das ist so eine Stunde. Was, eine Stunde? Ich sage, ja, du bist jetzt nicht eine Stunde und so, sondern ich habe dich jetzt in den letzten Folgen immer mal so mit reingeworfen und er, echt? Und dann sagte die Annette, aber nur gut, die reden nur gut über dich. Und er, was, echt? Und in dem Moment kommt mein lieber Freund Jörg aus Gelsenkirchen, der gerade irgendwie 6 Stunden im Auto saß und die letzten 3 Folgen am Stück durchgehört hat im Auto, kommt um die Ecke und sagt, oh Jörg, Mensch, schön dich zu sehen und so. Und ich sage, hallo hier, das ist Jörg, Marco, das ist Marco, hallo, hallo Marco, das ist Jörg. Und Jörg sagt, der Marco? Und Marco war plötzlich für sich prominent und er konnte überhaupt nicht fassen irgendwie, dass in einer Minute irgendwie 2 Leute ihn darauf hinwiesen, dass er irgendwie Teil eines Podcasts ist, von dem er nicht mal weiß, was das überhaupt ist. Marco hat mich sehr beeindruckt und wie soll ich sagen, oftmals, also seitdem ich natürlich hier an der Müritz lebe, habe ich sehr, sehr viel weniger Social Media Konsum, also ich poste viel weniger, ich konsumiere sehr, sehr viel weniger. Es geht mir sehr, sehr viel besser damit. Ich merke einfach, dass dieser Abstand, der größer werdende Abstand, mir wirklich, wirklich gut tut. Und das ist so ein bisschen das, was ich vielleicht jetzt hier am Ende unserer Sendung nochmal loswerden wollte.
Ja, und da bist du ein bisschen mein Thomas. Das sagt Thomas genauso oder so ähnlich zumindest. Und ich muss leider sagen, dagegen zu sprechen und ich sage eben nicht, ich brauche den Abstand, ich sage, ich muss es bewusst so machen und auf mich beziehen. Und damit meine ich nicht Egomanie und meine auch nicht nur mich alleine, sondern auch dich und jeden, der zuhört. Prüfe für dich, ob das jetzt du, Steffen, oder wer auch immer hört es, prüfe für dich, wie du Social Media nutzen möchtest und ob du es überhaupt nutzen möchtest. Wenn es dir auf den Sack geht, mach es halt aus. Es gibt aber so viele Menschen, denen es gut tun kann. 365 Tage Projekte, einfach nur Insta-Food, was auch immer, mit Freunden sprechen. Es gibt so viele positive Dinge von Social Media. Ich möchte noch kurz, ich weiß, dass du das Ende schon laut geläutet hast, ich möchte noch kurz diese Gegenbewegung tatsächlich mal eben auf den Tisch legen. Ich hatte in der Zeit, in der ich Psychiatriepflege gemacht habe, sehr viel mich damit beschäftigt, wie Ernährung, Size Zero, sehr dünne Mädchen in Social Media dazu geführt haben, dass extrem viele Kinder- und Jugendpsychiatrien ein massives Problem damit bekommen haben. Die Gegenbewegung dazu, die sich selbst entwickelt hat, ist heute diese Body-Positive-Bewegung, wo die Mädels sich mit einem Bäuchlein und auch teilweise einem Bauch hinsetzen und sich so fotografieren oder fotografieren lassen. Das sind Gegenbewegungen im Kleinen. Und solange sich das ausgleicht und immer wieder so ein bisschen die Waage bekommt, das wird nicht bei jedem funktionieren. Und viele haben Probleme, ich weiß das. Aber wir werden es nicht abschaffen können. Deswegen würde ich dafür werben, dass wir lernen, damit vernünftig umzugehen. Das ist, finde ich, viel wichtiger, als es einfach nur auszumachen. Weil man, wenn man es für sich nutzt, es wirklich, wirklich viel Gutes tun kann. Aber da musst du 100% ehrlich zu dir selbst sein, sonst kriegst du ein Problem. Das ist so.
Ja, ich wünsche mir die mentale Stärke bei vielen, weil diese Psychologie, wie gesagt, diese Abhängigkeiten, die entstehen durch diese Likes, durch einfach, das liegt ja auf der Hand. Ich meine, da muss man kein Psychologe sein, dass das abhängig macht, sowas. Ja, ja. Ich wünschte mir, man könnte sich davon freimachen. Der Mensch ist so nicht gepolt. Das Belohnungssystem, mit Belohnungssystem funktioniert. Kannst du einen Hund trainieren, ein Pferd trainieren? Also, das, weißt du, was ich meine? Das
ist bei mir auch so.
Du kannst also jedes Lebewesen über ein Belohnungssystem irgendwie in eine bestimmte Richtung drücken. Und das ist halt ein, ich finde es gefährlich und es hat mich persönlich nicht glücklicher gemacht. Das möchte ich sagen. Also es gab Phasen, ich weiß, der Kelvin, der hat das mal so schön gesagt, das, was mir Facebook gegeben hat, kann's mir nie wieder nehmen. Richtig, ich habe unglaublich schöne Phasen gehabt. Ich habe wirklich viele Menschen auf Social Media kennengelernt, die ich nicht missen möchte, die ich so nicht kennengelernt hätte. Und ich genieße die Zeit mit den Menschen, die ich da kennengelernt habe, unfassbar. Und das sind ganz viele. Die Frage ist, hätte ich nicht, wenn ich Social Media nicht gehabt hätte, andere Menschen kennengelernt, die ich vielleicht heute auch genießen würde?
Niemals würde ich einen Satz dagegen sagen, wenn jemand sagt, wenn du jetzt sagst, es tut mir gut, Abstand zu nehmen, eine Pause zu machen, das finde ich super. Ich bin ja sowieso ein großer Verfechter davon, dass man individuell prüft, was für einen selber gut ist und zwar nicht grundsätzlich, sondern in diesem Moment. Deswegen bin ich jetzt grundsätzlich völlig dabei, wenn du sagst, es tut mir gut und jeder soll für sich überlegen, ob es ihm mal gut täte, ein wenig Abstand zu Social Media zu finden. Dieser Tage gab es erst eine tolle Podcast-Episode von Stephanie Luxart. Das ist der Endlich Om-Podcast. Wir sprachen in der, ich glaube, vorletzten Episode schon mal drüber. Die Episode heißt, wie entrümpelt man sein Leben? Das ist eine Episode mit Maike Winnemuth und da geht es um Minimalismus, Zufriedenheit, Glück, so. Und da wurde zu Recht die Frage gestellt, wollen wir oder sollen wir wollen? Beziehungsweise, was wollen wir oder was sollen wir wollen? Das war ganz passend, weil da ging es darum, dass wir ganz viele Dinge glauben zu wollen, weil sie uns einfach von außen vorgegeben sind. Wollen wir das Haus mit dem Garten und dem Auto vor der Tür auch für große Finanzierungskosten oder sollen wir das wollen? Ne, das ist eine super geile Episode, wer da mal Bock drauf hat. Also um Himmels Willen, wenn du das willst, dann mach das so, aber ich bin da dennoch für eine etwas positivere Betrachtungsweise, weil ein Belohnungssystem, ich meine, so funktioniert ja unser ganzer Körper. Jetzt rutsche ich natürlich so ein bisschen in die Psychiatriepflege, aber unser Körper macht ja, oder unsere Psyche macht ja genau das. Sie möchte sich wohlfühlen, sie möchte belohnt werden. Was ist Sexualität? Was ist ein Wein am Abend? Was ist, wir gönnen uns mal eine schöne Uhr? Wenn ich über die Straße gehe in Waren und der Steffen grüßt mich, dann ist das ein kleines Like. Und die Farina fühlt sich gerade in Ratingen so wohl, weil man sich hier beim Spazierengehen grüßt. Das ist in den kleineren Städten so, wenn es größer wird, schwierig. Und wir gehen spazieren und jedes Mal, wenn jemand Hi sagt, wir kennen die Leute nicht, wir werden sie nie wiedersehen. Das hat keine richtige Tiefe. Aber es ist ein kleines Like und das tut gut. Und deswegen weiß ich nicht, wie negativ ich das Like betrachten möchte. Den Suchtfaktor dahinter möchte ich negativ betrachten. Deswegen trinke ich auch gerne ein Glas Wein. Wenn es jede Woche eine Flasche wird, kriege ich ein Problem. Das Like ist das kleine Hallo im Alltag, oder? Das ist das, was mir zum Belohnungssystem einfällt. Und zum Thema, wen hätte ich kennengelernt, wenn ich Social Media nicht gehabt hätte? Da muss ich im Moment drüber nachdenken. Ich genieße es, ein bisschen mehr, das klingt bescheuert, aussuchen zu können. Guck mal, wenn ich mich in meinem persönlichen Umfeld umschaue, habe ich, und ich weiß, dass viele Freunde zuhören, deswegen, ich liebe euch, habe ich Leute um mich herum, die, wir haben uns so gefunden. Wir tun viel füreinander und es ist so schön, dass wir uns haben. Aber die gleichen Themen haben wir nicht unbedingt. Da sind Klicken. Ich habe einen Freundeskreis, das sind nur harte Jungs und ich habe keinen Bock auf Grillen, ich habe keinen Bock auf Autos schrauben. Ich mache denen den Kaffee, wenn die Autos schrauben und esse das Fleisch, das sie gegrillt haben. Wir sind cool miteinander und wir lieben uns, aber unsere Themen sind nicht die gleichen. Und wenn ich mich mit ganz offenem Geist, mit Mindfulness, Achtsamkeit, all dem ganzen Quatsch, vielleicht sogar irgendwelchen spirituellen Themen auseinandersetze, mit Meditation, mit whatever, dann ist es ja deutlich einfacher, einen Zugang zu finden über Social Media. Das ist keine Freundschaft, die sich aufbaut, so meine ich. Das kann eine werden. Aber der grundsätzliche Kontakt und der grundsätzliche Input ist natürlich durch die Welt des Internet, um das mal ein bisschen auszuweiten, gegeben. Und deswegen muss ich sagen, dass ich um beides froh bin. Ich bin froh, nicht immer alles aussuchen zu dürfen, weil ich sonst wertvolle Menschen nicht kennengelernt hätte. Also ich bin froh um die Realität. Ich brauche die Waage. Aber ich mag es auch sehr, dass wenn ich oder auch wir vielleicht als Paar über irgendein Thema nachdenken oder mit irgendwem irgendwas besprechen wollen, dass du halt ins Netz schauen kannst. Ob du da jemanden triffst, kennenlernst oder schon kennst, ist ja nicht wichtig. Aber da wird der Ort dann egal.
Und letztlich würden wir zwei hier nicht sitzen, wenn es Social Media nicht gäbe. Wir würden uns nicht kennen und sicherlich würde es auch diesen Podcast wahrscheinlich nicht geben. Und ihr da draußen würdet jetzt wahrscheinlich auch davon nie gehört haben, ne? Und jetzt nicht zuhören. Insofern, alles hat zwei Seiten und es gibt ganz viel, es gab in den letzten 10 Jahren ganz viele wunderbare Momente, ich habe ganz viel positives Feedback bekommen, ich habe ganz viele Liebebriefe, ganz viel, ach, was mir Leute irgendwie auch ich merke das jetzt im Restaurant heute war wieder jemand da, der Sascha, gestern war der Kai da, hat mir eine Flasche Gin vorbeigebracht, meiner Frau Blumen vorbeigebracht. Jeden Tag kommen 1-2 Leute ins Restaurant, die mich von irgendwoher kennen. Das ist Wahnsinn und das macht unfassbar, das erfüllt mich mit Stolz und das macht mich sehr glücklich und ich bin sehr, sehr froh, dass das gibt und das haben wir natürlich auch alles Social Media zu verdanken. Nichtsdestotrotz, so wie du es eben gesagt hast, ein vorsichtiger und sehr bewusster Umgang damit tut uns allen gut und uns tut vor allem gut, wenn wir auch einfach mal aufs Wasser gucken und die Zeit genießen mit unserer Liebsten im Arm, mit unserem Liebsten im Arm und einfach mal das Ding zur Seite legen, dieses Handy, dieses Smartphone und uns mit richtigen Menschen unterhalten.
Voll. Das war ein schönes Schlusswort. Reinhard May hätte jetzt gesagt, sei wachsam und gute Nacht, Freunde, wahrscheinlich.
Es ist Zeit für mich zu gehen.
Genau.
Was ich noch zu sagen hätte.
Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Immer wenn wir mit diesem Podcast aufhören, muss ich noch mindestens ein Lied hören, zu dem du mich inspirierst. Vielen Dank und schönen Abend.
Ich wünsche dir auch einen schönen Abend.
Als kleines Postskriptum möchte ich dir Gute Nacht, Freunde von Reinhard May empfehlen. Solltest du das Ende von unserem Podcast heute nicht verstanden haben. Ein großartiges Lied. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.